es gibt einen tollen TED-Vortrag von Per Espen Stoknes, das ist ein norwegischer Ökonom und Psychologe. Mhm. Und der vergleicht es mit dem Gucken von Pornos. Weil, wenn du die ganze Zeit sehr, sehr drastische Bilder vor Augen hast, irgendwann interessiert es dich nicht.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich sag mal.
Du kennst Leute.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Und heute ist wieder ein Mittwochsexperte da, lieber Eckart von Hirschhausen. Oder darf ich du sagen?
Ich bitte darum.
Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen von den drei wichtigsten Medizinern in Deutschland wenigstens mal einen kriegen. Genau. Karl Lauterbach kriegt jeder, Professor Drosten kriegt keiner. Also haben wir gesagt,
aber der Hirschhausen.
Der Hirschhausen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Das nennt man Wertschätzung.
Ja, und ich,
Mittwochexperten sind die, die Montag, Dienstag schon daneben gelegen haben, oder wie?
Nein, das sind wirklich Experten. Und in deinem Fall bist du ja Experte auf verschiedenen Gebieten. Ne? Aber du bist ja jetzt nicht nur Arzt, sondern du bist Fernsehmoderator, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian, Schriftsteller und seit neuestem auch Klimaschutzaktivist. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
Ja, was ist ein Aktivist? Also ich bin halt nicht mehr so passiv wie vorher. Mhm. Aber Aktivist hat in Deutschen oft so ein Steineschmeißer-Image und ich habe mich noch nirgendwo angeklebt oder angekettet, sondern ich versuche mit meiner neuen Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen einen sehr zentralen Gedanken populärer zu machen, nämlich wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Mhm. Klima wurde lange so assoziiert mit Meeresspiegel irgendwie für
Eisbären.
Pazifische Inseln für Eisbären und irgendwie ging es dann um Atmosphärenchemie, wo man dachte, CO2 kenne ich doch aus der Sprudelflasche, so schnell wird das doch nicht.
Verfliegt doch.
Das verfliegt doch, wo ist das Problem, das löst sich irgendwie. Und deswegen habe ich gesagt, ich will dieses Aha-Moment, was ich selber vor 3 Jahren hatte, zu sagen, die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr für uns alle in diesem Jahrhundert, den will ich auf verschiedenen kreativen Wegen mit anderen Menschen teilen, damit sich schneller was tut.
Mhm. Jetzt ganz praktisch für mein Leben als alter weißer Mann, inwiefern ist der Klimawandel für mich und meine Gesundheit eine Bedrohung?
Auf ganz vielen. Mhm. Also wir treffen uns hier in der Stadt. Ich hatte gerade auf dem großen Internistenkongress eine super Session mit Lothar Wieler, der ja hier auch schon im Podcast zu Gast war.
Nur
mit,
die Besten.
Mit einem super Prof hier aus der Charité, Christian Witt, der sich mit Lunge beschäftigt. Einer Medizinethikerin, Verena Wild, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Und noch anderen. Und da ging es eben tatsächlich darum, wie das Leben in der Stadt sich massiv verändert. Also 3 Dinge, die dich auch betreffen, Hajo. Erstens, was atmest du ein?
Ein Staub.
Kein Mensch kann sich seine eigene Außenluft leisten, noch nicht mal ein Privatpatient. Wir haben immer über Beatmungsgeräte in der Corona-Krise geredet, aber unser eigentliches Beatmungsgerät sind die Meere, sind die Wälder, sind die Orte, wo unsere Luft entsteht und gefiltert wird. Feinstaub, Luftverschmutzung ist Killer Nummer 1 weltweit. Mhm. Um eine Idee zu geben, das sind 8,8 Millionen Menschen, das ist WHO-Statistik, mit Abstand der größte Killer. Mehr Leute sterben durch Air Pollution, durch Luftverschmutzung, als durchs Rauchen. Das heißt, wir sind alle Passivraucher, unabhängig davon, was du gerade auf dem Balkon gemacht hast. Wenn man in Berlin ein- und auswartet, ist man Raucher.
Yeah.
Das betrifft dich dann Hitze, du bist ein Läufer. Mhm. Ich weiß nicht, was machst du für Sport?
Ich gehe eher ins Wasser. Also ich gehe eher schwimmen und mache Yoga.
Passivsport.
Nee, Schwimmen ist ja deswegen so angenehm, weil du die Wärme gut ableiten kannst, solange das Wasser eben nicht 37 Grad überschreitet. Wenn du deine Muskeln spielen lässt, dann entsteht da Wärme. Und weißt du, warum der Löwe, der König der Tiere, so viel Zeit einfach nur da liegt?
Um sich abzukühlen oder nicht aufzuwärmen?
Genau. Man denkt mal, schwitzen wie die Tiere. Die Tiere können nicht schwitzen. Wir haben die Möglichkeit, relativ weit uns über den Erdball lange zu stabilen Klimakonditionen verteilt zu haben, weil wir schwitzen können. Der Löwe sieht die Antilope, rennt er hinterher und entweder kriegt die, dann hat er Glück an dem Tag. Wenn er ihn nicht kriegt, hat er seine ganzen Körpertemperatur nach oben gejagt und muss den Rest des Tages erstmal abkühlen.
Und hecheln, so wie ein Hund.
Ja, weil er sonst seine Wärme nicht los wird, wenn die Umgebungstemperatur nicht unter deiner Körpertemperatur liegt. Und wir haben gerade eine Hitzewelle wieder vor der Nase. Wir hatten 2018, 2019, 2020 mega heiße Jahre und es ist ja klar, dass dieser Trend weiter anhält. Das heißt also, Hitze ist ein Riesenthema. Je älter du wirst, wir werden alle nicht jünger, desto mehr macht das Herz-Kreislauf zu schaffen. Erst recht, wenn du dann noch chronisch krank bist, wenn du Diabetes hast, wenn deine Regulation von den Gefäßen nicht mehr so funktioniert. Wenn du dement bist, ist Hitze erst recht Gift für dich. Ja? Früher hat man gesagt, verhuscht, ja, da weiß jeder. Ich habe ja hier in Berlin auch in der Kinderpsychiatrie gearbeitet, das gilt auch für junge Menschen. Unser Hirn ist extrem hitzelabil und ganz viele Dinge fangen an, schon schlechter zu werden. Deine Konzentrationsfähigkeit, Aggression nimmt zu, Unfälle nehmen zu, Suizide nehmen zu, wenn wir über Mental Health, über seelische Gesundheit hier sprechen. Also das hat einen extrem hohen Preis jetzt schon. Und deswegen ist diese große Illusion, Klimakrise ist irgendwas für Länder, die weit weg sind und für eine Zukunft, die weit weg sind, die muss man durchbrechen.
Aber jetzt gibt es ja so Studien in der Umweltpsychologie, wo geguckt wird, wie weit die Bevölkerung, Windbau, Windenergieanlagen gut findet. Ne? Und das ist alles klar, da gibt es einen ganz großen Tenor, ja klar, Windkraft ist gut, aber bitte nicht vor die eigene Haustür stellen.
Not in my own backyard,
ne? Also ich habe so eine Studie gelesen, das heißt, wenn die Einnahmen von einem regionalen Unternehmen sind und das irgendwie sehr transparent ist, alles klar, aber bitte nicht die Pachtzahlungen an den Bauern, der da auf dem Feld irgendwie die Dinger hinstellt oder am besten noch vor meiner Nase. Das heißt, das Bewusstsein ist da, aber wie bringt man die Leute denn in die Aktivität? Also zu handeln auch und zu sagen, okay, mein SUV, der ist vielleicht ein bisschen groß und ich mache jetzt Carsharing, wenn ich ein Auto brauche und sonst nehme ich das Fahrrad.
Was in Mecklenburg auch echt schwierig ist mit dem Carsharing, ne? Weil das steht dann da irgendwo rum und der nächste Kunde ist 30 Kilometer entfernt.
Ja, aber was ich wichtig finde, da kommen wir vielleicht auch noch hin, wir lassen uns ja sehr, sehr schnell im Moment in so spalterische Diskussionen bringen. Also Stadt gegen Land, Jung gegen Alt.
Verbotspartei gegen Freiheitspartei.
Genau. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass viele von diesen Fragen sich dann leichter lösen lassen, wenn erstmal sozusagen das übergeordnete Ziel klarer ist. Ich habe als Arzt gelernt, es gibt eine logische Reihenfolge. Erstmal die Diagnose stellen und dann reden wir über Therapiemaßnahmen. Und diese Reihenfolge haben wir bei der ganzen Klimakrise missachtet. Also auf meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, versuche ich einerseits eine positive Utopie auch zu ermöglichen, dass wir wieder reden, wo wollen wir denn hin? Und ich definiere vor allen Dingen die ganzen medizinischen Folgen, die wir im Moment schon haben und die noch schlimmer werden.
Ich aber finde übrigens den Aufdruck auf deinem Buch 3 Krisen zum Preis von 2 so lustig und so bedrückend gleichzeitig.
Das ist genau die Idee, dass wir ganz oft solche Diskussionen in einer Nische führen, ohne zu verstehen, dass es ein Teil von dem Gesamtpuzzle ist. Beispiel, wir haben jetzt, anderthalb Jahre praktisch über nichts anderes reden können als über Corona. Was für meinen Geschmack viel zu kurz kam, war die Tatsache, dass alle Zoonosen zunehmen, dadurch, dass wir die Naturzerstörung
zulassen. Ja, dass wir immer auch mehr ranrücken an die Natur und die Tiere gar nicht mehr wissen, wo sie bleiben sollen.
Also ein natürliches Wildtier würde ja Social Distancing sofort machen, wenn ein Mensch in die Nähe kommt, dann haut das ab, das hat ja keinen Bock auf uns. Wenn wir das aber jagen, handeln, aufessen und krank machen, dann ist auch keine große Überraschung, dass die uns dann als allerletztes Überlebensgeschenk ihre Viren dalassen. Das heißt also, wir sehen uns ganz oft sozusagen als Opfer oder Leidende, jetzt bei Corona, als wäre das eine plötzlich aus dem Himmel gekommen. Nein, es ist eine Konsequenz von der Art und Weise, wie wir mit der Erde umgehen. Und dieser Gedanke, nämlich One Health oder Planetary Health, ist in Deutschland noch relativ unbekannt und deswegen habe ich meine Stiftung auch Gesunde Erde, gesunde Menschen genannt, weil das sozusagen die unmittelbarste Übersetzung davon ist. Und diese Idee mit den 3 Krisen zum Preis von 2 klingt wie ein Marketing-Gag, aber Pandemie, Artensterben und Klimakrise, die hängen intrinsisch sehr, sehr eng zusammen. Und das macht es einerseits gut, wenn man das durchdringen möchte, auf der anderen Seite macht es das auch mit den verschiedenen Akteuren extrem schwierig, weil ich neulich auf dem Empfang der Bundesverband für erneuerbare Energien nach Annalena Baerbock und Herrn Altmaier reden durfte. Und da habe ich gesagt, Leute, hört auf, das wie so ein Ingenieurproblem zu fassen, zu framen, sondern als Gesundheitsthema zu begreifen. Wenn Windkraft, also wenn so ein Rotor runterfällt, dann kommen deutlich weniger Menschen zu Schaden, als wenn ein AKW hochgeht.
Ja.
Wenn ich mir die Möglichkeit wählen darf, ob ich lieber neben einem Braunkohlekraftwerk einatme oder neben einem Solarpanel, ist die Frage auch geklärt. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viele Fortschritte, die wir hatten, auch mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, das war ein Riesengeschenk an die Welt aus Deutschland. 100 Länder haben das nachgemacht, dadurch ist Solar so günstig geworden, dass wir heute wirklich überhaupt keine Braunkohle mehr verbrauchen müssten in Deutschland. Wir machen es immer noch aus einem falsch verstandenen Lobbyismus, aus irgendwelchen komischen Arbeitsplätze-Mythologien, dass diese Arbeitsplätze unbedingt erhalten werden müssen. Mhm. Wir brauchen Lebensplätze auf diesem Planeten. Und da ist Braunkohleverstromung wirklich ein Verbrechen, jeder Tag, der das weitergeht.
Mhm. Ich muss jetzt mal aus meinem langen, bewegten Leben erzählen. Als ich kleiner Junge war, kam vom Club of Rome
die 1972.
Grenzen des Wachstums. Ja. Das jährt sich jetzt fast zum 50. nächstes Jahr. Als ich Student war, arbeitete ich in München als freier Mitarbeiter für das Alternative Branchenbuch. Das war ein grünes Adressbuch. Mhm. Da gab es noch Telefonbücher, liebe Kinder. So, was ich damit sagen will, die Probleme, die du jetzt auch entdeckt hast, die gibt es schon ganz lange.
Ja.
Dieser Club of Rome-Bericht hat im Prinzip alle wesentlichen Dinge schon vorhergesagt und zusammengefasst in die Formel: Wir sind zu viele und verbrauchen zu viel. Das ist am Ende das Problem. Wie kriegen wir das gelöst? Wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und das ist, glaube ich, so ein Tabu, was wir nicht so gerne anfassen.
Also, da stecken ja viele Fragen drin. Zum einen ja, wir hatten Warnungen genug.
Mhm.
Wir hatten auch, was Zoonosen anging, also die Übertragung von Viren und anderen Erregern auf den Menschen, auch Warnungen genug. Wir hatten HIV, wir hatten SARS, wir hatten MERS, wir hatten Ebola. Wir sind da in keiner besonders steilen Lernkurve unterwegs. Stattdessen gehen alle Kurven, die auch der Club of Rome damals schon extrapoliert hat, ja wirklich weiter nach oben. Wir haben immer noch mehr Emissionen als,
so ist es.
Als vorher. Das heißt, ich bin mit Harald Lesch auch befreundet, der hat mir auch sehr geholfen im physikalischen Verständnis, und von dem stammt ein Satz auch in Mensch Erde: Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen, und Naturgesetze sind nicht verhandelbar.
Ja.
Also nur weil wir irgendwie ein Paris-Abkommen unterzeichnet haben, ist noch kein CO2-Molekül in der Atmosphäre reumütig wieder zurückgekommen und sagt, dann komme ich nochmal unter die Erde, da wo ich aus guten Gründen von Mutter Erde geparkt wurde. Also nur um die Größenordnung herzustellen, wir verballern im Moment an einem einzigen Tag so viel fossile Energie, wie 1000 Jahre Erdsystem gebunden haben. Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, da muss man noch nicht mal Physik-Grundkurs haben. Das ist einfach hirnrissig, was wir gerade anstellen. Und so ein CO2-Molekül macht einfach das, was es tut. Und das ist nicht beeindruckbar durch Diplomatie, sondern nur, indem wir weniger emittieren. Und einem CO2-Molekül ist es auch völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Mhm. Deswegen ist es auch so kleinkariert, immer zu sagen, die Chinesen. Wer hat angefangen, mit dem Zeug zu verballern? Wir Europäer. Wer sollte als erstes damit aufhören? Wir. Und was in China produziert wird, ist oft für andere Märkte. Das heißt, die Emissionen solltest du auch nicht bei den Leuten lassen, rechnerisch, wo sie entstehen, sondern wofür sie gedacht sind und. Also wenn man sich anfängt, mit diesen Themen zu beschäftigen, dann kann man ein bisschen verzweifeln, darüber, was alles gewusst wird. Wie du sagtest, ja. Es ist
auch gewarnt wird.
Gewarnt wurde. Und gleichzeitig, wie ausgerechnet dieser Apokalypse Warnrufer Habitus seine Kraft verloren hat in der Zeit, wo wir es eigentlich am dringendsten brauchen. Und deswegen habe ich nach den ganzen sozusagen Einatmen, Ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen, sozusagen den Körperfunktionen in meinem Buch auch hinten ein Kapitel, wo ich sehr mit dem Verlag gekämpft habe, dass das drin sein muss, nämlich über Kommunikationspsychologie. Mhm. Woran liegt das? Wie finden solche Diskurse statt? Und ist, das wäre jetzt meine kühne Behauptung, dieses Gesundheitsnarrativ, wenn man dieses neue Wort verwenden möchte, also die Frage, welche Geschichte erzählen wir uns über diese Transformation, die jetzt ansteht, ist das eine positive oder ist es nur eine dystopische?
Mhm.
die ist tatsächlich auch wissenschaftlich noch gar nicht wirklich verstanden. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine Antwort. Manche Leute brauchen sozusagen die Katastrophenmeldung, um zu kapieren, ist es ernst. Und andere brauchen vor allen Dingen die Idee, wir können noch was ändern. Mhm. Und diese Frage, sozusagen, es gibt einen tollen TED-Vortrag von Per Espen Stoknes, das ist ein norwegischer Ökonom und Psychologe, der hat den genannt How to Transform Apocalypse Fatigue into Action on Global Warming. Mhm. Und der vergleicht es mit dem Gucken von Pornos. Weil, wenn du die ganze Zeit sehr, sehr drastische Bilder vor Augen hast, irgendwann interessiert es dich nicht.
Mhm. Genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich sag mal,
du kennst Leute, die
ich habe sowas gehört.
Mhm. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen dieses Abstumpfen von zu viel Weltuntergang, tut uns auf Dauer auch nicht gut. Mhm. Und Susi, du bist ja auch psychologisch durch und durch kompetent und versiert. Wir haben auch, was unser Mental Load angeht, nur eine begrenzte Kapazität, uns mit Krisen zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig zu sagen, okay, was haben wir aus Corona-Zeiten gelernt? Wir haben gelernt, dass wir verletzlicher sind, als wir dachten. Dass die Gesundheit in Deutschland von Ereignissen ganz woanders in der Welt bestimmt wird. Dass wir Gesundheit globaler verstehen müssen. Dass eine Pandemie heißt, diese Impfung in Deutschland ist schön, aber wir brauchen Impfstoffe für die ganze Welt. Und das nicht nur aus Humanität, sondern weil das das Allerschlauste ist, was wir machen können.
Ja.
Weil wir erstens dadurch mehr Menschenleben retten. Wir retten,
Mutanten, wenn man verhindern vielleicht.
Ja, und das sind Exportmärkte, wenn man das ökonomisch will und so weiter und so fort. Das heißt also, ich habe wirklich in diesen letzten 3 Jahren mich sozusagen von dem lustigen Doktor für alle, weil ich Medizin ernst nehme und sage, wenn wir Gesundheitsgefahren haben, auf die die Tablette und die Operation und Krankenhaus nicht die Lösung ist, dann müssen wir auch als Ärzte, als Gesundheitsberufe unseren Blick weiten und auch inklusive der Psychologen und Psychologists for Future und was es da alles gibt, müssen wir unseren Teil beitragen zu der Diskussion. Und das Tolle ist ja, dass Ärztinnen und Ärzte immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen haben. Es gibt eine Anekdote, wenn ich die noch gerade loswerden darf, von einem Feuerwehrmann in Australien, die ich sehr liebe. Eigentlich wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Und ich habe eine Grafik im Buch, wo Trust in Professions so aufgelistet ist. Ganz unten Politik, dann Manager, Journalisten, sorry, Hajo.
Ja, ist so.
Und dann ganz oben Feuerwehr, Krankenpflege, Ärztinnen und Ärzte, also Leute, die nah dran sind am Leid der Menschen. Und jetzt kam dieser kohleverliebte Premier von Australien zum brennenden Wald und wollte sich so Kanzler mit Gummistiefel mäßig vor einem brennenden Wald mit Handshake pressetechnisch da gut positionieren. Und der Feuerwehrmann hat was Geiles gesagt. Er hat dem den Handschlag verweigert und sagt, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und das hat gesessen und das ging viral. Und das war so wichtig, dass die Leute, die die Scheiße ausbaden, mal zu Wort kommen. Und dass es eben nicht eine Eliten-Prenzlauer-Berg-Diskussion ist, was wir jetzt Nachhaltigkeit nennen und ob wir nun den Jutebeutel nutzen oder Bio einkaufen können, sondern es ist eine Überlebensfrage.
Ja.
Und die Menschen, die da an dem brennenden Wald waren, wissen, das hat was mit Kohleverstromung, das hat was mit Überhitzung zu tun, das hat was mit Trockenheit zu tun, mit Extremwetter nehmen zu. Und diese Zusammenhänge, die hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Und deswegen glaube ich schon, dass der Club of Rome den Startschuss gesetzt hat, dass wir aber vor allen Dingen jetzt andere gesellschaftliche Gruppen brauchen, die sich diesem Thema annehmen, damit es rauskommt aus einer links-grün versifften Öko-Alarmisten-Ecke, weil es ist kein Alarm.
Wir sind ja auch in, also sagen wir mal so die Jahrgänge von 1950 bis 80 oder so, sind wir auch immer in diesem Glauben, wir können noch mehr Ressourcen an verbrauchen, ja genau. Wir können auch mehr Ressourcen verbrauchen, wir können noch mehr anschaffen, größer, schneller, besser.
Mehr
also so
Urlaub.
Dieser Wohlstandsgedanke, ne, der ja auch, wenn du dann in Entwicklungsländer, ich habe irgendwo so ein Interview gelesen mit diesem rumänischen Regisseur, der jetzt gerade die Berlinale gewonnen hat, der sagte, ja, vorher waren wir sozialistisch und es wurde unterdrückt und jetzt haben wir seit 30 Jahren den Kapitalismus und die Leute sind aggressiv aufeinander, weil es nur noch Ego, Ego, Ego geht. Ne? Wer kann sich mehr kaufen, leisten, sonst wie? Das haben wir halt auch wunderbar vorgelebt. Und das ist ja mit ein Problem. Also je mehr wir uns leisten können, je mehr Nahrung wir produzieren, umso mehr Menschen gibt es und umso mehr Menschen wir haben, umso mehr Nahrung müssen wir produzieren. Also das ist ja…
Ach, es gibt so viel zu sagen, ich muss mich kurz sortieren. Also, gibt es zu viele Menschen? Ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht, weil wer sagt denn bitte, wer über ist? Ja,
absolut.
Und was wichtig ist zu verstehen, klar, das Erdsystem hat Belastungsgrenzen und im Moment steigt der Verbrauch pro Kopf noch schneller als die Zahl der Köpfe. Mhm. Die Menschen, die in Low-Income-Countries zu Geld kommen, wünschen sich den Lebensstil, den wir haben. Die wollen Fleisch essen, die wollen Auto fahren, die wollen genau das, was wir, wo wir gerade versuchen wegzukommen, erstmal haben. Und sozusagen weniger Konsum muss man sich erstmal leisten können. Das ist sozusagen die Verlogenheit in der Diskussion. Ich habe in dem Buch diese Geschichte von dem aufgeklärten Verschmutzer, wo ich Ökofamilie mal vergleiche im CO2-Abdruck mit einer Alleinerziehenden in Marzahn, die Billigfleisch kauft. Mhm. Und dann schaut man so ein bisschen auf die herab, weil sie offensichtlich Umweltbewusstsein null hat. Sie hat aber auch viel weniger Ressourcenverbrauch, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und da steckt viel Ungerechtigkeitsthematik mit drin. Natürlich, global betrachtet, vor allen Dingen die Riesenschweinerei, dass die Länder, die am meisten zur Klimakrise beigetragen haben, die sind, die am wenigsten im Moment davon spüren.
Mhm.
Und es gibt zum Beispiel Kira Winke am Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, die gerade darüber forscht, welche Konfliktursachen da noch drinstecken. Ich war jetzt neulich eingeladen auf einer Tagung vom Auswärtigen Amt, die plötzlich aufwachen und sagen, ach, das ist ja gar kein Öko-Thema alleine, das ist ein Sicherheitsthema.
Ja.
Da werden sich die Leute die Körper einschlagen, um…
Wenn's um Wasser
Boden,
geht.
Um Wasser, um Basics.
Ja, es gibt ja auch dieses schöne Buch von Stephen Amott, 10 Milliarden. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber der endet ja tatsächlich damit, dass er einen jungen Mann fragt, was gibst du deinem Sohn für einen Rat? Und der junge Mann sagt, kauf dir ein Gewehr.
Ja.
Ne? Weil das bedeutet ja im
ist das nicht Mutmacher-Podcast?
Ja, du hast
ja, du bist der
Mutmacher. Muss der Gast hier die depressiven mit 50er aufheitern?
Aber was du sagst, erstmal
Diagnose. Nein, aber ich kenne dieses Buch, es hat mich auch sehr deprimiert, um ehrlich zu sein. Ja.
Erstmal Diagnose. Und ich glaube, zur Diagnose gehört eben auch, dass wir uns in die Tasche lügen. Der aktuelle Spiegel macht ja genau auf mit diesem Thema. Ich glaube, 24% aller Menschen, die fliegen, sagen, sie würden so eine Ausgleichszahlung, Atmosphäre oder sowas leisten. Tatsächlich tun es weniger als 1%. Ja. Das heißt, dieses darstellende Leben, was du als Friedrichshain oder Mitt oder Prenzlberg bezeichnet hast, man rennt halt mit den Insignien des scheinbaren Klimaschützers rum, aber man tut es ja dann am Ende doch nicht.
Ja.
Und da sind wir bei einem Punkt, der mich als Politikwissenschaftler umtreibt. Das kapitalistische System, und ich will hier um Gottes Willen nicht wie Gregor Gysi klingen, aber dieses kapitalistische System, was uns sehr viel Wohlstand und Fortschritt gebracht hat, ist auf immer mehr angelegt.
Ja.
Das heißt, wir kommen zu unseren Zielen nicht mit dieser Logik des immer mehr Verbrauchens. Und das ist eine Debatte, da sind wir noch sowas von am Anfang. Wenn Annalena Baerbock auf dem Grünen Parteitag eine vergleichsweise harmlose Rede hält, also die Grünen waren schon mal radikaler, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und Armin Laschet dann als erste Amtshandlung auf der Zinne steht und sagt, das geht aber gar nicht. Ne? Also die wollen uns ja wieder alles verbieten, habe ich das Gefühl. Ey, wir sind in der Debatte noch keinen Millimeter weiter.
Ja, also im Mutmacher-Podcast möchte ich kurz sagen, was mir Mut macht. Mut macht mir erstens das…
Jetzt hast du meine Frage geklaut, die stelle ich immer, diese Frage.
Profi.
Ich sage euch, ihr kennt auch meine Frau, die hat mir auch gesagt, Eckart, wenn das Buch fertig ist, dann beschäftigst du dich bitte mal wieder mit was anderem, weil ich war richtig scheiße drauf. Ganz ehrlich, es ist ziemlich deprimierend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist auch Teil der Tatsache, warum wir das so ungerne tun. Und ein weiteres Kapitel, was glaube ich, mein Buch auch von anderen Klimabüchern unterscheidet, ist das Thema seelische Gesundheit.
Mhm.
Was macht es erstens mit den Menschen, die fliehen müssen, die Extremwetter erleben, die erleben, wie ihr Haus brennt in Australien, die erleben, dass sie Wassermangel haben. Ich habe das einmal nur in meinem Leben gehabt, in Brasilien, das beschreibe ich auch, wo ich in meiner Medizinstudie unterwegs war, wo ich einen Wasserhahn aufgedreht habe und nichts rauskam.
Mhm.
Und dieser existenzielle Schrecken, wenn dir plötzlich ein Lebenselixier fehlt, das ist ja Realität für ganz viele Menschen heute, während wir hier sprechen. Das heißt, also, wir führen eine extrem privilegierte Diskussion. Aber umso wichtiger ist die Frage, wie werden wir Teil der Lösung, was könnten wir tun? Erste Diagnose, dann die Therapievorschläge. Heißt, ich würde mir sehr wünschen, auch von dieser abgehypten Bundesregierung, dass als Letztes, was sie tun könnten, sich nochmal hinstellen und sagen, Leute, wir haben die Diagnose euch noch nicht in aller Klarheit gesagt. Mhm. Das, was bei Corona in der ersten Welle gut funktioniert hat, dass sich die Kanzlerin und das Kabinett, Gesundheitsminister und andere hingestellt haben, gesagt haben, Leute, wir haben eine ernste Situation, die haben uns nicht ausgesucht, wir machen jetzt Dinge, weil wir überzeugt sind davon, dass sie sein müssen. Wir machen die nicht aus Spaß und weil wir irgendwie Diktatur geil finden und Freiheitsberaubung, sondern weil wir jetzt in einer echten Krise sind. Mhm. Und diese Klarheit hat das Klimakabinett nicht gehabt. Mhm. Im Klimakabinett war noch nicht mal der Gesundheitsminister drin. Mhm. Das heißt also, diese Dimension, die ich versuche jetzt seit 3 Jahren nach vorne zu bringen, nämlich Klimawandel, ist eine Gesundheitsthematik. Mhm. Die war auf Regierungsebene auch noch nicht da. Und ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, das war der globale Klimastreik. Wir standen da mit Scientists for Future, mit Health for Future, mit Allianz Klimawandel und Gesundheit, mit vielen Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen von der Charité, da im weißen Kittel am Brandenburger Tor. Ich durfte auch sprechen. Ich hatte noch Gänsehaut, weißt du, du hast diese Fanmeile, wo normalerweise immer Fußball gefeiert wird, von lauter Leuten, die sich ernsthaft Sorgen machen um die Zukunft, von sich und ihren Kindern. Und das war genau der Tag, wo das Klimakabinett sozusagen die Beschlüsse bekannt gab. Und dann kommen die da mit so einem pupsigen CO2-Preis von 10 Euro, wo die Schweiz und Schweden, die haben schon über 100 Euro, UK auch, sind die daran zerbrochen? Natürlich nicht, ja. Und wir trauen uns als eines der reichsten Länder der Erde nicht mal zu sagen, Leute, die diese Ressourcen schneller verbrauchen und verballern, die sollen mehr zahlen als die anderen. Mhm. Also da gebe ich dir recht, wir sind, was diese Diskussion angeht, wo die großen Hebel sind, sehr, sehr schnell bei Ausweichdiskussionen. Und die eine Ausweichdiskussion ist, alles auf den Konsumenten schieben. Mhm.
Genau.
Da hatte ich neulich auch mal mit Armin schon drüber gesprochen, als ich ich durfte die Rede halten auf Klaus Töpfer, als er den Staatspreis NRW kriegte, dann habe ich an Lasche gesagt, wissen Sie, seit ich mich für diese gesunde Erde, gesunde Menschen-Thematik stark mache, traue ich mich nicht mehr innerdeutsch zu fliegen, auf gut, das ist eigentlich auch Quatsch, innerdeutsch zu fliegen. Das muss man auch nicht verbieten, man muss einfach nur so unattraktiv machen, dass das eh keiner mehr will. Aber warum halte ich jedes Mal zwischen Westdeutschen Rundfunk und Berlin?
In Hamm,
genau.
Laurenz Meyer, der frühere CDU-Generalsekretär, kommt aus Hamm. Und der hat dafür gesorgt, dass da der Umsteigebahnhof ist. Hamm zur Weltstadt wird. Hat super funktioniert.
Hinten im Buch habe ich meine Vision von 2050 und da ist in Hamm ein Eisenbahnmuseum, was keiner erreichen kann, weil da kein Zug mehr hält. Sorry für alle Hörerinnen aus Hamm, aber ich hasse es, auf einen Anschlusszug zu warten. Ja. Und da, wo ich denke, Mensch, warum kriegen wir solche einfachen Sachen nicht gebacken? Warum kriegen wir nicht Schnellverbindungen hier in dieses Land? Ja?
Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass du auch sagst, es ist im Prinzip auch eine spirituelle Krise. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie du das meinst?
Gerne, weil Heiko hat es eben schon angedeutet, woher kommt denn dieser Wunsch nach mehr? Ich habe mich ja viel mit Glück und positiver Psychologie beschäftigt und wir haben diesen einen Teil in unserem Hirn, der dieses Dopamin-Craving hat, diesen Kick. Wir wollen immer belohnt werden, wenn etwas geiler ist als erwartet. Und gleichzeitig ist das sozusagen Teil von Suchtverhalten. Mhm. Ja? Also das, was Genuss im Guten ist, ist übertrieben Sucht. Und die Übergänge sind fließend. Spirituell gesprochen, warum verbrauchen wir so viel? Weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Mhm. Und weil wir denken, eine innere Leere können wir mit Zeug stopfen. Und das ist jetzt auch nicht neu. Da hat Erich Fromm mit Haben oder Sein auch schon sozusagen einen Weltbestseller geschrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Analogie, die ich manchmal bringe, den Menschen die Augen öffnet. Das eine ist unser Körper. Der ist auch nicht auf Dauerwachstum angelegt, wenn irgendwas in dir dauernd wächst, das heißt Krebs, das ist keine gute Nachricht. Mhm. Das heißt, in einem endlichen System können wir nicht unendliches Wachstum zulassen. Und das andere, das hat mir Ernst-Ulrich Weizsäcker mal wirklich es gibt ja so Momente, wo so ein Aha, wo so ein Groschen fällt. Und ich habe ihn besucht da in der Nähe von Freiburg und er hat mir dieses Paradigma von der leeren und der vollen Welt nahegebracht. Mhm. Und das kommt von Herman Daly, der war mal Weltbankpräsident oder was auch immer. Aber der sagte, ganz viele von unseren religiösen und ethischen Überzeugungen kommen aus einer leeren Welt. Christentum, Judentum, Islam sind alles Wüstenreligionen. Das heißt, es ist eine kleine Gruppe von Leuten in the middle of nowhere, auf gut Deutsch.
Ja.
Und da sagt man gerne, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan, wachst, gedeiht, werdet mehr. Mhm. Warum? Weil wir über Jahrtausende die Natur als Feind hatten. Mhm. Wir hatten immer Angst vor dem nächsten Unwetter, vor der nächsten Dürre. Wir hatten keine Idee, wie wir das vorhersagen können. Wir hatten keine Kühlungsräume für Getreide und. Ganz, ganz oft haben die Menschen wirklich Not gelitten durch Willkür der Natur. Heute im Anthropozän, was man seit 1950 ungefähr datieren kann, sind wir die größte Gefahr für die Erde. Mhm. Und dieses Denken, das hat noch nicht stattgefunden bei uns. Nämlich, dass wir sagen, ganz einfaches Beispiel. Wenn du am See Genezareth damals Fischer warst und du wolltest mehr Fische, dann brauchtest du ein zweites Netz, und ein zweites Boot. Mhm. Dann hattest du doppelt so viel wie vorher. Wenn aber alle das tun und wir heute, ich habe diesen Film Seaspiracy noch vor Augen, mit riesen Schleppnetzen über die Weltmeere fahren und alles tot machen, was da ist, dann gibt es keine Fische mehr. Und dann kannst du noch so viele Industrieschiffe bauen, du wirst keine Fische mehr kriegen. Und das ist der Unterschied zwischen einer leeren und einer vollen Welt. Das heißt, wir müssen heute umdenken zu sagen, wenn ich morgen noch fischen will, dann muss ich heute welche drin lassen. Mhm. Und das ist das Umdenken. Und das andere große, echt für mich spirituelle Thema, kriegen wir es hin, uns als Weltgemeinschaft darauf zu verständigen, dass wir Ölreserven, von denen wir wissen, dass es sie gibt, im Boden lassen.
Einfach lassen, ja.
Also das sozusagen, das ist wie so ein Kind, was vor seiner Schale Süßigkeiten ist. Kriegen wir sozusagen eine kollektive, globale Selbstbeherrschung hin und darauf deutet im Moment wenig, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber ich finde, das sind sozusagen die spirituellen Hebel und deswegen war ich auch, bin ich mit den Kirchen unterwegs, mit dem Ökumenischen Kirchentag, Katholikentag, ich bin selber evangelisch, dort gibt es viele Leute, die verstanden haben, dass eigentlich wir dringend erstmal eine Vision brauchen, wie uns nicht materieller Wohlstand alleine glücklich macht und dass das eigentlich in Corona-Zeiten ein idealer Übungsort war, zu überlegen, was hat uns dann wirklich gefehlt in dem Lockdown?
Oder was haben wir vielleicht auch gefunden, ne?
Ja, was war das bei dir?
Du, bei mir gibt es Gott sei Dank nicht so viel, was ich gefunden habe, weil ich ja schon so Sachen mache.
Du hattest schon so viel.
Ja, nein, weil ich nutze zum Beispiel Meditation. Ich meditiere schon seit vielen Jahren. Und diesen inneren Raum weiterzumachen, führt zumindest bei mir dazu, dass ich auf bestimmte Sachen, ich kann auch noch lange nicht auf alles verzichten und ich fliege auch noch mal in Urlaub und so und habe ein ganz schlechtes Gewissen, aber ich, also bestimmte Sachen, es interessiert mich das draußen, das Getöse nicht mehr so und ich brauche auch kein großes Auto oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, es ist mehr so diese menschliche Begegnung, die ich aber auch weiter hatte bei Corona, während der Zeit, weil ich ja auch Klienten gesehen habe oder so. Und ich glaube, mich interessiert immer so, wer ist das eigentlich, der mir da gegenüber sitzt? Also was ist das für ein Mensch? Damit kannst du mich anfixen und da geht mein Belohnungssystem an, weil ich das einfach, weil mich das einfach bereichert.
Ich sage nur mal ein praktisches Beispiel. Wir haben uns für 1900, Quatsch, wir sind ja schon im 21. Jahrhundert, wir haben uns für 2020 vorgenommen, keinerlei Klamotten anzuschaffen. Mhm. Also, was weiß ich, keine Schuhe.
Ich verschenke gerade ganz viel zum Beispiel.
Auch. Also die Schuhe, die ich in meinem Schrank stehen habe, kann ich bis zum Ende meines Lebens, selbst wenn ich 120 werde, gar nicht alle durchlaufen. Jetzt mal ganz praktisch gesehen. Anzüge und diese klassischen Impulsartikel, ich belohne mich oder so. Und das ist aber eine interessante Erfahrung, haben wir neulich erst drüber geredet, wie fühlt sich das an, wenn du in einem Anzug, den du schon 27 Mal anhattest, auch du als Fernsehmensch, wie fühlt man das? Also das okay zu finden, ne? Und nicht die leicht abgeschubberten Ellbogen oder so jetzt in die Kamera zu halten.
Ja,
das also, bedeutet
aber,
was.
Ja, und aber tatsächlich denke ich immer, dass, oder ich habe es auch so wahrgenommen bei mir, je größer mein innerer Raum wird, je mehr ich mich selber spüre, kenne, wie auch immer, umso weniger brauche ich diesen, dieses Äußere drumherum. Und umso mehr ist mir das auch egal, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Du siehst, ich habe jetzt mir meine Haare werden gerade weiß. Ich habe mir, das war auch ein Teil der Corona-Zeit zu sagen, so ich habe keine Lust mehr, meine Haare zu färben, hier irgendwie die sonst wie zu sein, sondern ich möchte ich sein, so am Ende des Tages. Und damit kann ich ganz gut gehen und da ist auch nicht mehr dieses, diese Aufmerksamkeit nach draußen und die Belohnung, die von außen kommt. Ich krieg's gerade nicht besser hin.
Das war sehr erzählt. Gut, siehst du. Hajo hätte sich gelobt für diese Formulierung und ich auch. Aber das ist Teil des Themas, auf das ich gerne noch kommen will. Nämlich die Frage, wofür kriegen wir Anerkennung? Mhm. Und wie perfekt wollen wir sein? Und welche Rollen wollen wir spielen? Mhm. Und wofür kriegen wir auch Komplimente? Ich habe hab versucht, dieses ja doch recht dicke Brett, was wir da bohren mit der Stiftung und dem Buch, auch aufzuheitern. Dann habe ich so so von Grafikern sehr, sehr gut gestaltete, so auflockernde Seiten, zum Beispiel neue Komplimente braucht das Land. Mhm. Wo ich so gesagt habe, normalerweise kriegst du Anerkennung, wenn deine Schuhe neu sind. Mhm. Ja, neues Modell. Mhm. Für ein schickes neues Kleid. Kriegen wir das hin, eine Anerkennungskultur, wir sind alle Menschen, wir sind soziale Wesen, wir wollen akzeptiert werden und geliebt werden.
Ist ja auch Belohnungssystem, ne?
Ja, wenn man dann sagt, Mensch, die Bluse, die kenne ich von dir, die steht dir immer wieder gut.
Ich habe tatsächlich dieses Kompliment neulich von einer Klientin gekriegt, die hat gesagt, siehst du, die treffe ich immer mal wieder, Oktober 2019 bei dir und diese Bluse, die hattest du schon vor 2 Jahren an.
Ja,
so, ja, tatsächlich.
Aber dass man das versteht sozusagen. Und ich habe, einer meiner Lieblingstexte ist über meinen Vater, der nachhaltigste Turnschuh der Welt.
Ja, habe ich gelesen, klar.
Weil ich war ich kriegte so einen Preis, man kann sich ja manchmal nicht aussuchen, wofür man Preise kriegt. Und da war vor mir ein Vertreter von Adidas. Und der schwadronierte lange, wie nachhaltig Produktion jetzt wird. Und jetzt gibt es irgendwie Recyclingplastik im Schuh und so weiter. Und dann sagte er auch, wie viele Millionen Paar das und das waren irgendwie ein paar Promille, wenn überhaupt, vom Gesamtproduktionsvolumen. Und dann habe ich kurz gesagt, tut mir leid, wenn ich da jetzt kurz eine Geschichte erzähle, der nachhaltigste Turnschuh der Welt, den hat mein Vater, weil der ein Paar hatte, über 30 Jahre. Ja. Das war Adidas Rekord, blau, hellblau mit weißen Streifen.
Genau.
Der war auch kein großer Turner vor dem Herrn. Die Waldläufe, die er auf dem Trimm-Dich-Fahrt damals mit uns gemacht hat, die hielten sich natürlich auch in Grenzen. Aber er wäre nie als Jahrgang 35 geflohen, gehungert, Wiederaufbau und diese ganzen historische Situation. Der wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass man ein zweites Paar braucht, wenn es einem auch gut ist. Wir haben uns als Kinder, ich bin ja hier im sozialen Wohnungsbau im Zehlendorf aufgewachsen, 4 Kinder, kleine Wohnung, immer lustig gemacht über seine Sparsamkeit. Mhm. Wir fanden das geizig. Andere Leute haben Wirtschaftswunder, wir haben immer noch Nachkriegszeit so gefühlt zu Hause. Ich möchte nicht nachtragend sein, aber ich war sehr lange auftragend. Wenn du 2 ältere Brüder hattest, dann hast du natürlich nie neue Klamotten gekriegt, sondern hast erstmal, guck mal, das passt doch, da wächst du noch rein.
Das Kummer, hier habe ich schon wieder schön gestopft.
Genau. Und deswegen finde ich das wichtig, an diese Zeit zu erinnern. Weil wir heute Dinge feiern auch. Ich habe ja viel mit Leuten von Fridays und von Health for Future und sozusagen der übernächsten Generation zu tun, die sagen, ey, wir haben jetzt Kleiderkreise und tauschen und so. Und sage ich, ja, das ist jetzt nicht ganz neu, sondern das gab es alles schon mal. Das heißt, wir haben innerhalb von einer Generation so unendlich viel kaputt gemacht. Und ich finde, wenn wir nochmal über die Spiritualität da drin reden wollen, also fände ich ganz wichtig, das war auch mit dem Tobias Esch habe ich über die zweite Lebenshälfte geschrieben im Buch und da ging es darum, dass es ein unsichtbares Band gibt zwischen der Großeltern und der Enkelgeneration. Mhm. Das fand ich ein ganz, ganz großes Aha. In ganz vielen Kulturen der Welt wird das auch gefeiert, weil Mama und Papa sind sozusagen auf dem Feld, archetypisch, sind am Ackern und die die Zeit haben und die Weisheit haben, deswegen Glückwunsch zu deinen natürlichen Haaren. Weisheit heißt, ich gebe auch den Enkeln eine Idee, wo es hingeht, wofür sich das ganze Ackern in der Lebensmittel lohnt. Und ich habe von meinen Großeltern auch, ich habe drei noch erleben dürfen und ich habe von denen ganz viel so Spirit mitgekriegt, ohne dass das immer so hieß. Aber dieses Band wieder zu entdecken, ist ganz wichtig. Und deswegen glaube ich eben, es könnte auch Formate geben, wo sozusagen mehrere Generationen überlegen, was ist in uns gemeinsam. Ganz viele Fernsehformate, die ganzen Polit-Talkshows beruhen immer auf Konfrontationen. Und nie auf
Gemeinsamkeit.
Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben wir doch einen gemeinsamen Ansatz. Ja. Und deswegen glaube ich eben dieses Gesundheitsthema, womit ich auch glaubwürdig bin und mich auskenne, ich bin jetzt nicht auf einen Modetrend aufgesprungen, sondern es ist wirklich sozusagen diese körperliche und seelische Gesundheit gehören zusammen. Und dazu gehört auch etwas, was man Solastalgie nennt. Kennt einer von euch diesen Begriff?
Solastalgie?
Ja, nee. Das ist ein was Wort Trost, das griechische Wort für Trost. Klingt so ein bisschen wie Nostalgie und bezeichnet den seelischen Schmerz, wenn du merkst, dass etwas kaputt gegangen ist, auch in der Welt um dich herum, was nie mehr so wird wie früher. Und das wurde erforscht, das erste Mal bei Menschen in Australien, die an so einer Braunkohlegrube wohnen und die jeden Tag sozusagen in diese Abgründe gucken, was wir da Mutter Erde antun, indem wir da Riesenlöcher, das sind die größten Maschinen, die wir überhaupt herstellen, da jeden Tag tun. Und dann gab es Leute, die beim Psychiater, beim Psychotherapeuten waren, die sagten, ich fahre extra einen Umweg, um da nicht hinzugucken. Und dann gab es eben dieses Wort und übermorgen mache ich eine Reportage in der Nähe von Aachen, wo ich mit einer Medizinstudierenden, die sich sehr einsetzt für dieses Thema globale Gesundheit, Theresa Krüger, da vor Ort sein will und die macht gerade eine Umfrage unter Anwohnern von Garzweiler und Co., Hambacher Forster, die Ecke. Was macht es denn mit denen? Und darüber reden wir überhaupt nicht. Ja, also diese Frage, wie viel Trauer müssen wir auch erstmal zulassen und anerkennen über das, was kaputt gegangen ist.
Kaputt geht.
Ich habe eine Beobachtung dazu noch mit dem Michael Suko, der mir sehr nahe ging. Michael Suko ist der letzte stellvertretende Umweltminister der DDR gewesen. Und der hat in der letzten Volkskammersitzung einen Geniestreich hingekriegt. Der hat nämlich aus den russischen Militärgebieten Naturschutzgebiete gemacht. Und deswegen, ihr seid auch Berliner, wenn man hier nach Biosphärenreservate, Korien, Schafheide, MacPom, Thüringen, das ist alles sein Verdienst, also mit den Leuten um ihn herum. Und das konnte dann auch mit einem Einigungsvertrag nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also, und der hat zwei Dinge mir, der hat mir seine Moorgebiete gezeigt und wie schön da diese Reservate sein können, wenn man Natur einfach lässt, wie sie ist. Und der erzählte mir, wie er als kleiner Junge die Schafherde seines Vaters im Brandenburgischen hütete und weil er immer schon eine Liebe zur Natur hatte, die Vogelarten, die er hörte und sah, aufgeschrieben hat in so ein kleines Heft. Er hat diese Kladden noch. Ja. Und er sagt, wenn ich heute da hinkomme, dann ist da nichts mehr von diesen Vogelarten. Da sind noch zwei oder drei von den zehn Arten, die ich da immer getroffen habe. Und das alles in einer Lebensspanne. Und deswegen ist es so wichtig, diesen 80-Jährigen zuzuhören und zu wissen, es war mal anders. Und wenn es so schnell kaputt ging, ist die stille Hoffnung, wenn wir jetzt sehr, sehr schnell gegensteuern, kriegen wir auch einen Teil davon noch regeneriert.
Ja.
Und dafür braucht es aber auch diese Brücke zwischen den Alten und den Jungen. Und es braucht nicht nur Generationenkonflikt. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was so ein bisschen in die Spirit-Richtung geht.
Und man braucht Innovation. Darüber haben wir hier auch schon mal geredet. Was ich aber so genial finde, es gibt ein Algenrechenzentrum in Schleswig-Holstein, also ein Gewächshaus, in dem Algen durch Windrad Kraft wird das, oder Windenergie wird es betrieben. Die Luft wird gekühlt, weil es ist an der Nordsee sowieso schon cool. Und die Abluft, die eigentlich ja CO2 nach draußen ist, wird aber den Algen zugeführt. Okay. Und aus den Algen wird ein Snack gemacht. Also ein Kilo Algen verbrauchen 2 Kilo CO2. Und aus den Algen wird später ein Snack gemacht und die Anlage ist für Server, also genau für digital, weil wir ja denken immer, ach, jetzt sind wir alle digital, frisst ja keine Energie, läuft ja alles ganz gut, so stimmt ja nicht, ist ja auch Umweltverschmutzung am Ende des Tages. Ja. Und die haben halt, das ist seit 2020 im August eröffnet worden, eine wunderbare ja, Recycling oder sich selbstversorgende Anlage gebaut, wo ich nur sagen kann, Halleluja, das sind meine Sachen, die mir Mut machen, wenn ich in Richtung Klima denke.
Und da möchte ich jetzt zum Schluss, Eckart, weil das hat mich wirklich beeindruckt, die Planetary Health Diet. Mhm. Wir reden ja immer darüber, dass wir, ach, das Fleisch und. Es gibt tatsächlich eine Methode, mit der wir uns alle gut ernähren können, ohne Raubbau an der Erde zu treiben. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr mutmachende Erkenntnis. Heißt das, dass wir dann alle nur noch Algen essen müssen, die CO2 angereichert sind?
Mit Snacks, als Snack.
Ja, nur weil Snack
mit ein bisschen
heißt,
Mehl.
Ganz lieb gemeint.
Jetzt muss man Interessenkonflikte vorbeugen. Ich hatte gerade bei euch die Freude, etwas sehr planetar Gesundes zu essen, nämlich einen tollen Salat mit Pinienkernen und mit ein bisschen Schafskäse, ein bisschen tierischen Protein. Ich habe keine Sekunde irgendwie gedacht, wo ist jetzt das Schnitzel? Ja? Mhm. Das heißt, ich habe mein Leben lang auch immer Fleisch gegessen, mache das jetzt wirklich nur noch sehr selten. Ich habe Sarah Wiener auch besucht auf ihrem Gut in Kerkow, wo sie mir mal gezeigt hat, wie glückliche Rinder tatsächlich auch sind. Nun muss man fairerweise sagen, auch ein Biorind pupst und kackt und braucht Land und Wasser und so weiter. Das heißt, was uns oft in dieser Diskussion fehlt, ist so Scale, also Größenverhältnisse. Mhm. Eine Zahl, die mir nicht aus dem Kopf geht, kommt von Kim Kurzmacher. Die hat mir die Studie geschickt, eine Tierärztin, One Health Expertin. Vor 10.000 Jahren begann sozusagen die Hochzeit der menschlichen Zivilisation. Warum? Weil da das Wetter stabil war. Wir hatten stabiles CO2 bis vor 150 Jahren. Das war die Voraussetzung, dass wir Ackerbau und Viehzucht und diese Explosion von Menschen auf der Erde haben. Die Mengenverhältnisse vor 10.000 Jahren waren über den Daumen 1% waren Menschen, wenn man jetzt die Wirbeltiere auf eine Waage stellt, auf der Landmasse. Und 99% waren Tiere, die einfach ein gutes Leben hatten, so wild, wie sie waren. Wir haben innerhalb dieser historisch sehr, sehr kurzen Zeit es hingekriegt, dass wir Wildtiere nur noch 1% haben. Also alles, was wir in den Zoos bewundern, macht einen verschwindend geringen Teil noch im echten Leben aus. 1%. Ein Drittel sind wir Menschen mit bald 10 Milliarden und 2/3 sind die Nutztiere von Menschen. Mhm. Das heißt, auf jeden von uns kommen ungefähr 400 Nutztiere. Und die Masse von diesen Nutztieren, die wird uns selten bewusst, weil wir alles dafür tun, das aus unserem Bewusstsein rauszuklammern. Du bist aus Münsterland, ja? Wenn du da mit dem Fahrrad langfährst, es stinkt zum Himmel.
Absolut.
Aber wegen der Schweine, wegen der Rinder.
Diese Wellblechwände.
Genau. Und du willst gar nicht wissen, was dahinter passiert.
Du brauchst ja auch irre viel Wasser, um die zu versorgen und so. Oh Gott.
Also eines meiner Lieblingsprojekte für den Mutmacher-Podcast ist zum Beispiel ich liebe natürlich Schokolade. Ich sage immer, Leute, Klimaschutz klingt so abstrakt, aber die Erde ist nun mal der einzige Ort im ganzen bekannten Universum mit Sex, mit Kaffee und Schokolade. Es wird nicht besser irgendwo, ja? Also, wenn wir das kaputt machen, dann sind wir selber schuld.
Der Mond ist keine Alternative. Nee,
auch nicht für irgendwas. Also diese Idee mit Schokolade, da gibt es Kakaobohnen, da gibt es Kakaoschalen. Die kann man zu Biokohle machen. Dann kann man diese Biokohle zum Beispiel ins Futter mischen. Wenn dann Wiederkäuer die essen, ist so ein bisschen wie man früher bei Durchfall immer
Kohle. Meinst du, dann wird die Milch braun?
Nein, aber besser. Die pupsen und rülpsen weniger Methan aus und kacken das dann. Und das ist auch noch ein Wasserspeicher für den Boden. Also es gibt so ein paar Projekte, wo man denkt, geile Idee, da denkt jemand zirkulär. Mhm. Was die Planetary Health Diet im Kern sagt, und die Idee geht zurück auf Johan Rockström, der mit der Eat Lancet Commission sich da viele, viele Gedanken gemacht hat. Wir kriegen 10 Milliarden satt, das geht, aber nicht mit dieser Massentierhaltung. Nee. Und deswegen würde ich mir wünschen, zum Mutmacher-Podcast, ein großes Grillfest für alle.
Ein einmaliges
großes Grillfest, vielleicht Silvester 2021, weil ich glaube, wir leben gerade in historischen Zeiten. Wir sind an einer Zeitenwende. Das klingt jetzt
so. Du redest aber nicht nur von Deutschland.
Ne? Nein, wir sind an einem Tipping Point, Social Tipping Point. Und diese Idee, dass wir zu Silvester alles, was an Nutztieren und diesen Planeten verkackt,
auf dem Rost.
Auf dem Rost, eine große Party und dann pflanzenbasiert weiter. Und das wäre eine echte Chance.
Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Mir läuft das Wasser.
Burger statt Böller, oder? Burger statt
Böller. Lieber Eckart von Hirschhausen, es hat viel Spaß gemacht. Alle, die noch mehr wissen wollen.
Es ist Mensch, übrigens ein großartiges Buch, weil es liest sich echt so weg. Also
ich finde es ein bisschen dick, aber,
ja,
es sind ja auch,
weil auch Bilder drin sind.
Es sind auch Bilder drin. Schön, dass du da warst. Bis sehr zum gerne. Nächsten Mal.
Tschüss. Ich danke dir.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast von Funke.